willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge. KDE trifft auf GNOME und der PC auf die Welt. All das in dieser TagView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge jede Menge interessanter und spannender Themen für euch vorbereitet. Diesmal geht es um die Desktop Summit 2011. Die hat ja jetzt Anfang August stattgefunden. Also die Vereinigungsveranstaltung von GNOME-Entwicklern und KDE-Desktop-Entwicklern. Quasi die zwei größten Unix- und Linux-Desktops, die es gibt. Und es ist eine Desktop-Summit, das heißt, neben GNOME und KDE wird es natürlich auch ein paar kleinere Desktops geben oder Vertreter von kleineren Desktops, wie eben XFCE und LXDE, die waren auch dort. Ich habe mir dort zwei Themen rausgepickt, die ich quasi schon gefunden habe, wo es schon Material zu gibt. Ansonsten wird es sicherlich dann auch in den nächsten Folgen so ein bisschen was nachgeliefert werden, falls dann auch die ersten Screen-Recordings rauskommen oder die ersten Präsentationen rauskommen, die eben auf dieser Desktop-Summit gehalten wurden. Ich habe es leider nicht geschafft, weil es war zu knapp, dorthin zu kommen. Ich kam gerade aus dem Urlaub, da hat die Desktop-Summit quasi angefangen und es war dann doch ein bisschen was knapp, dann Hals über Kopf da anzutreten. Ich habe ganz ehrlich auch gesagt, nicht dran gedacht, dass die Desktop Summit schon Anfang August stattfindet. Ich habe eher gedacht, dass es Ende August ist. Nun ja, so habe ich es leider verpasst, aber werde euch sicherlich mit den Informationen, die es dort auf der Desktop Summit gab, ein wenig informieren. Und eines dieser Themen ist halt eben das Thema, was ich jetzt als erstes ansprechen möchte. Und zwar Simon Spracherkennung für KDE. Das ist ein Spracherkennungsprogramm im Grunde genommen. Und wir kennen ja Spracherkennung, wenn wir es schon mal gesehen haben oder gehört haben. Das ist ja schon was länger in der Mache. Im Grunde genommen in zwei verschiedenen Einsatzgebieten. Einmal so entweder als Diktierfunktion, das heißt als Unterstützung für Texte schreiben. Das heißt, wenn ihr Texte nicht tippen wollt, sondern wenn ihr diktieren wollt, im Grunde genommen könnt ihr das machen. Da gibt es einiges an Software und das war, glaube ich, auch die allererste Software in Sachen Spracherkennung, die herausgekommen ist, wo ihr dann halt eben fürs Texte zitieren die Spracherkennung benutzen könnt. Ursprünglich war natürlich auch gedacht, dadurch natürlich schneller Texte schreiben zu können. Das ist natürlich für den, der an der Tastatur ungeübt ist, vielleicht etwas von Vorteil. Allerdings habe ich bis jetzt noch keine Spracherkennung gesehen, die schneller ist als das, was ich jetzt tippen würde auf einer Tastatur. Deshalb das so ein bisschen, also da hat sich nicht so viel getan, finde ich, so in der Diktierecke, da habe ich auch nicht viel von gesehen. Das andere ist dann halt wiederum was anderes, ist nämlich die Steuerung des PCs übernehmen mit Hilfe von Sprache, also anstatt Tastatur und Maus zu benutzen, benutzen wir die Sprache, um den PC zu steuern. Ihr kennt es vielleicht aus Star Trek, aus dem, ich glaube es war der 6. Film, Zurück in die Gegenwart, wo dann Scotty dann auch in diese Fabrik reingeht und dann Computer, hallo Computer, in die Maus reinspricht. Also so nach der Methode im Grunde genommen funktioniert das Ganze oder nach dem System, dass man einfach dem Computer sagt, was er machen soll und er macht es dann auch. Das ist natürlich etwas vereinfacht dargestellt in der Form des Films zum Beispiel, aber man kann schon eine ganze Menge damit machen und da ist das Interessante, was Simon eben ermöglicht, denn Simon siedelt sich dann doch eher in diesem zweiten Einsatzszenario quasi ein, also den Computer oder bestimmte Programme mithilfe von Sprache zu bedienen und weniger halt so Diktierfunktionen zu machen oder lange Texte zu diktieren oder schreiben halt mit Hilfe von Sprache. Und Simon bietet da die Möglichkeit, mehrere Profile einzurichten für verschiedene Programme und bestimmte Wörter, bestimmte Laute, bestimmten Aktionen dann zuzuordnen, eben für diese bestimmten Programme auch. So gibt es zum Beispiel ein Profil für den Firefox-Browser, was es euch zum Beispiel erlaubt, den Firefox-Browser nicht nur zu starten auf einem ganz normalen Desktop, wenn Simon läuft eben, sondern auch im Firefox zu navigieren und zum Beispiel Bookmarks oder sowas mit speziellen Sprachkommandos eben aufzurufen. Das ist halt das, was dieses Profile-System eben kann. Es gibt also ein Profil für Firefox, das hat jetzt ein User gemacht. Zusätzlich können noch weitere Profile hinzugeladen werden können, wie zum Beispiel ein Profil zur Steuerung der Maus, was auch sehr interessant ist. Dazu werde ich später euch nochmal erklären, wie ihr euch das Ganze vorstellen könnt, anhand dieses Beispiels eben mit der Steuerung der Maus, weil ich das relativ genial finde. Und natürlich gibt es noch ein paar Profile zur Eingabe von Texten, auch von einfachen Texten, zum Beispiel, wenn man mal was buchstabieren muss, weil man eine Suche bei Google oder so anstößt, dann kann man das auch machen. Da gibt es eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gutes Modul, auch mit einer kleinen Tastatur, virtuellen Tastatur, wo man dann das Wort auf dieser Tastatur aussprechen kann, im Grunde genommen, und er dann halt einen Buchstaben dafür nimmt. Aber ja, das ist relativ schwierig zu erzählen. Ihr müsst das eigentlich selber sehen. Dann gibt es natürlich noch andere Profile für viele verschiedene Programme, wie zum Beispiel Media Player, den man über Sprache steuern kann. Play, Pause, Next, nach vorne scrollen, nach hinten scrollen, Lautstärke erhöhen oder verringern. Das lässt sich natürlich auch machen. Und auch die Sprachsteuerung selbst, also Simon selbst, lässt sich mit Hilfe von Sprachbefehlen auch steuern. Man kann die Erkennung der Sprache ein- und ausschalten und so weiter und so fort. Das ist also sehr, sehr interessant. Und das Konzept hinter Simon ist halt eben auch relativ interessant, weil halt eben diese Profile nicht nur feste, vorgefertigte Profile sind, sondern von der Community können quasi neue Profile erstellt werden. Das heißt, dieser Profileditor erlaubt es euch nicht nur, die Profile zu sehen und zum Beispiel bestimmte Sprachkommandos zu sehen, sondern auch noch extra Sprachkommandos hinzuzufügen, die dann bestimmte Aktionen eben am Rechner ausführen. Und das ist halt eine Sache, ihr könnt euch eigene Profile einfach zusammenbasteln für euer Lieblingsprogramm und könnt diese dann einfach ins Netz stellen und die stehen dann anderen Leuten einfach zum Download zur Verfügung und die können sich diese Sprachprofile herunterladen und können dann ihr Lieblingsprogramm, vielleicht auch ein Spiel oder sowas, wäre auch eine Möglichkeit, mal interessant zu testen, so ein Spiel mit, ein einfaches Spiel, vielleicht ein Schachspiel oder sowas, das mal mit Sprache zu steuern, anstatt mit der Maus oder mit der Tastatur. Und also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache und sehr, sehr, ja, ich finde, das ist eigentlich das, was so das Erfolgsrezept sein könnte für dieses Simon-Programm, weil ich bisher von anderen Spracherkennungssoftwaren eigentlich ausgegangen bin. Ich kenne so Dragon Natural Speaking oder sowas, da hat man vorgefertigte, festgefertigte Programme und man hat nicht die Möglichkeit, die Sprachkommandos zu erweitern per Add-ons, die ein anderer irgendwie im Internet bereitgestellt hat oder sowas. Und das ist halt das, was Simon kann und das ist das, was das so aus meiner Sicht so interessant macht. Aber ja, von diesem groben Teil kommen wir jetzt mehr in den technischen Bereich. Also bevor man mit Simon eigentlich loslegen kann, muss man natürlich sich einige Spracherkennungsdateien im Grunde genommen runterladen oder eben diese Spracherkennung antrainieren. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Für die jeweilige Sprache und natürlich auch für die Profile selber muss halt eben auch die richtige Spracherkennungsdatei oder die jeweilige Sprache heruntergeladen werden. Das heißt, möchte ich den Firefox steuern und habe die deutsche Sprache oder will mit der deutschen Sprache an den steuern, muss ich natürlich auch das Profil jeweils Firefox Deutsch herunterladen, damit das Ganze dann auch funktioniert. Dann ist halt auch wie bei jeder Spracherkennungssoftware, man kennt es schon von 10 und 15 Jahren, ich habe es gerade auch angesprochen, auch noch die Möglichkeit, da besteht noch die Möglichkeit, ein Training zu machen, um die Erkennung eben zu verbessern. Also ein Training, Sprachtraining, das heißt, man muss einen Text lesen, man muss bestimmte Wörter lesen und Simon erkennt dann diese Worte und erkennt die Aussprache dieser Worte und kann dann natürlich dann auch für spezielle Befehle, vorwärts, zurück oder sowas, die kann man dann auch speziell auch noch zu trainieren, an seine Stimme im Grunde genommen anpassen. Und das kann natürlich Simon auch, dieses Training. Und man kennt es halt von Software, die vor 10, 15 Jahren bereits Spracherkennung gemacht hat. Da musste man eine halbe Stunde oder eine Stunde dem Computer was vorlesen. Und dann hat er halt das Ganze verarbeitet und dann hatte man die Möglichkeit, erst die Sprachsteuerung zu benutzen. Das ist mittlerweile nicht mehr nötig. Möglich ist es immer noch, aber es ist nicht mehr nötig. Das heißt in diesem Fall, dass man sogar direkt quasi loslegen kann. Man muss halt eben nur ein statisches Sprachprofil bereits auswählen. Da gibt es auf der Wiki-Seite von Simon schon eine Reihe von verschiedenen Sprachprofilen, die man dort einfach, Sprachdateien, die man sich einfach herunterladen kann für die verschiedenen Sprachen. Und dann hat man die Möglichkeit halt eben direkt loszulegen mit diesen statischen Sprachprofilen. Und dass dies auch recht gut funktioniert, das zeigen sogar die Entwickler selber in einem kurzen Präsentationsvideo, wo sie eben dieses statische Paket benutzen. Das werde ich natürlich auch verlinken, nochmal in dem Artikel. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, wie das da funktioniert. Das ist eine gute Demonstration, wie ich finde. Und um kurz so das Video ein bisschen anzureißen oder so quasi zu zitieren, virtuell zumindest, möchte ich euch sagen, wie das Ganze mit der Maussteuerung, mit der Maus, mit dem Mausprofil im Grunde genommen geht. Wie man sich das vorstellen kann, dass man mit Sprache eben die Maussteuerung übernehmen kann. Das funktioniert im Grunde genommen, und das finde ich auch sehr, sehr clever gemacht, was jetzt die Maussteuerung angeht, sehr, sehr einfach. Man benutzt eben ein Sprachkommando, um zu sagen, Maussteuerung aktivieren. Wenn man halt eben Simon laufen lässt und eben das Maussteuerungsprofil aktiviert hat, dann kann man natürlich mit dem Sprachbefehl aktivieren, die Maussteuerung aktivieren, also aktiv schalten. Das erzeugt im Grunde genommen ein Quadrat, was aufgeteilt ist in 9 Kästchen, also 9 Vierecke im Grunde genommen auf dem Desktop. Und ihr habt die Möglichkeit eben dann ganz einfach zu sagen, in welches Viereck jetzt die Maus hingehen soll, indem ihr einfach die Ziffer erwähnt. Also von 1 bis 9 ist es durchnummeriert und ihr erwähnt zum Beispiel, wenn ich oben links hingehen möchte, erwähnt ihr die 1. Dann wird im Grunde genommen dieses größere Kästchen, was den ganzen Desktop umfasst hat, jetzt kleiner gemacht. Und dieses kleine Kästchen, was vorher die 1 war, dort wird jetzt das ganze Kästchen von 1 bis 9 durchnummeriert, also dieses kleine Feld. Und dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, um noch genauer zu sagen, wo ihr die Maus platzieren wollt, wo ihr hingehen möchtet. Da habt ihr wieder die Möglichkeit, 1 bis 9 zu sagen. In dem Fall sagt ihr zum Beispiel 5, dann landet ihr in der Mitte. Und dann kommt wieder noch ein kleineres Kästchen, also dieses 5er Kästchen wird jetzt wieder aufgeteilt von 1 bis 9 und dann habt ihr wieder die Möglichkeit, was zu sagen und habt dann die Möglichkeit, dann wenn ihr den Link zum Beispiel erreicht habt mit der Maus, dann zu sagen, ja, okay, jetzt Linksklick oder Rechtsklick auf den Link, um eine bestimmte Aktion auszuführen. So funktioniert das Ganze. Ich finde das sehr, sehr gelungen, wenn man das mal vergleicht mit, ich kenne es aus KDE, da gibt es eine Tastaturmaus im Grunde genommen. Da könnt ihr mit den Num-Tasten eben die Maus steuern, falls ihr keine Maus aktiviert hat oder keine Maus installiert hat. Das hatte ich vor ein paar Tagen auch, wo ich nur die Tastatur hatte und dann irgendwann war mir die Shortcuts auch ausgegangen, wo ich mir gedacht habe, ich brauche eine Maus oder sowas, um halt auf eine Webseite irgendwie zu navigieren, weil der Conqueror, der hat zwar eine super Tastaturfunktion, aber der Chromium leider nicht, da brauche ich doch eine Maus für. Und dann habe ich mir halt eben diese Tastaturmaus besorgt und die mit den Num-Tasten zu steuern, das dauert dann doch schon was, bis man die Maus halt bewegt hat. Ich habe es jetzt mal versucht mit Simon und muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert sogar recht schnell. Man muss auch sagen, ich habe natürlich dazu auch Compositing aktiviert, weil diese Kästchen werden halbtransparent über den Desktop gelegt, also diese Kästchen 1 bis 9 werden halbtransparent über den Desktop gelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch ohne Compositing funktioniert. Wäre natürlich schlecht, wenn es nicht so funktionieren würde, weil dann kann man schlecht erkennen, was sich unter diesem Fenster, unter diesem Quadrat sich befindet, also ob der Link jetzt erreicht wurde oder nicht. Aber im Grunde genommen finde ich das dann doch schon eine super geniale Sache, weil man kann mit wirklich, ich habe fast mit 3 Zahlen, einmal habe ich 4 Zahlen, glaube ich, verwendet, um den Link zu erreichen, ansonsten mit 3 Zahlen im Grunde genommen meinen Link erreicht und habe mir dann viel Zeit erspart, natürlich immer noch langsamer, als wenn ich die Maus direkt bedienen würde, aber trotzdem deutlich schneller, als wenn ich die Tastaturmaus eben bediene und das finde ich dann doch schon eine super Sache. Insgesamt also dieses Spracherkennungssystem von Simon sehr, sehr gut geeignet, wenn man den PC per Sprache steuern möchte. Die Anwendungsgebiete sind momentan noch recht spaßig. Ich kann mir vorstellen, eventuell bei einer Präsentation macht es Sinn, zum Beispiel zu sagen, ja, ich möchte jetzt nicht viel an der Tastatur rumfummeln und so weiter und so fort, sondern möchte einfach dem Computer mitteilen, geh einfach mal auf die Homepage, damit alle Leute, denen ich jetzt eine Präsentation halte, die Homepage sehen. Oder sowas, da könnte ich mir das vorstellen für so kleinere Gimmicks, aber ansonsten halte ich das dann doch nicht für so nützlich oder zweckdienlich, außer wenn es jetzt dabei geht, wenn man unterstützte Systeme haben möchte. Accessibility ist ja hier ein großes Thema, auch wieder bei der Desktop Summit, was GNOME und KDE betrifft, dass man versucht halt eben unterstützende Software für Leute, die halt eben körperliche Einschränkungen haben, dann zu entwickeln. Da macht es natürlich für eine Spracherkennung Sinn. Für die Leute, die jetzt nicht auf Tastatur und Maus irgendwie zugreifen können, macht natürlich so eine Spracherkennung Sinn. Und dass Simon eben so gut funktioniert, ich habe es selber nicht erwartet, weil ja unter Linux sowieso das Spracherkennungsthema recht also recht selten irgendwie wahrgenommen wird. Ich kenne neben Simon noch zwei, drei, also das kann man an der Hand, quasi an einer Hand abzählen, wie viel Spracherkennungssoftware es für Linux im Grunde genommen gibt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich doch recht begeistert von Simon, weil das ist das, glaube ich, ja, am besten entwickelste System, was ich bisher unter Linux gesehen habe und was sich natürlich auch mit dem Desktop, in dem Fall dem KDE-Desktop, am besten versteht. Wie das denn jetzt aussehen wird, ob es vielleicht auch eine Erweiterung gibt für den GNOME-Desktop dafür, ob man da jetzt auch mitarbeiten wird, da müssen wir noch schauen. Aber ansonsten könnt ihr euch das Präsentationsvideo zu Simon mal anschauen. Ihr könnt auch, falls ihr Ubuntu oder Debian-Benutzer seid, euch das DEP-Paket direkt herunterladen. Ich glaube, es gibt auch für OpenSUSE und Fedora APM-Pakete, die ihr in den Repositories bekommt. Und dann müsst ihr halt noch im Wiki nachschauen, falls ihr direkt loslegen wollt, euch diese statischen Sprachprofile herunterladen. Und dann könnt ihr auch direkt loslegen. Im Programm selber ist das Ganze auch alles wunderschön verlinkt und erklärt. Ist dann doch relativ einfach einzurichten und man kann dann viel Spaß haben mit dieser Spracherkennung Simon. Ja, bleiben wir bei der Desktop Summit. Dort gab es neben halt eben dieser Spracherkennung für KDE, so habe ich es ja genannt, auch noch was anderes Interessantes, was KDE jetzt angeht. Beziehungsweise was die Zukunft von KDE und dem Fenstermanager Qwin oder Qwin angeht. Denn dort gab es ein Interview mit einem der Entwickler von Qwin oder Qwin. Golem hatte ein Interview geführt mit dem Entwickler und auch den Vortragenden zu diesem Thema, Martin Gräslin, der zum Thema halt Qwin und Integration von Wayland gesprochen hat. Und hochinteressant ist halt das, was geplant ist mit Qwin und der Wayland-Integration. Es soll jetzt in Zukunft möglich sein, eben Wayland-Clients bzw. Wayland-Fenster im Grunde genommen in Qwin zu integrieren und dann eben auch Fenster von Wayland, die also von Wayland gesteuert werden, zu nutzen. Und das eben auch auf einem ganz normalen KDE-Desktop. Und das Besondere dabei ist, dass halt, wie bereits schon einmal in der TechView-Podcast-Folge 82 beschrieben, Wayland hier auch neben X11 laufen wird und eben das nicht komplett ersetzt, sondern parallel laufen wird. Das heißt, dass die Transition von X zu Wayland im Grunde genommen fließend verlaufen wird. Das heißt, dass ihr ja zum Beispiel ein Programm wie Arc, also diesen Dateiarchiver im Grunde genommen, der jetzt unter X11 läuft, dann in Zukunft wird er irgendwann mal umgestellt auf Wayland und dann werdet ihr die Umstellung gar nicht mitbekommen, weil euer KDE weiterhin so läuft, wie ihr es gewohnt seid. Nur im Hintergrund hat sich dann vielleicht was getan und das Programm wurde umgestellt. Und so wird das halt auch funktionieren, dass Schritt für Schritt die Programme umgestellt werden. Dass X und Wayland dann parallel quasi ausgeliefert werden und dass es einige Wayland-Applikationen geben wird und dann auch einige X11-Applikationen immer noch geben wird, dann eventuell irgendwann mal umgeswitcht wird, also Wayland der Standard-Desktop wird, also auch für Plasma und so weiter dann Wayland benutzt wird und dann X11-Applikationen, die man dann laufen lassen möchte, ältere Applikationen im Grunde genommen, dann auch laufen können auf dieser Wayland-Basis. Das ist halt das, was gemacht werden soll. Das ist so die allgemeine Sache. Das macht halt jeder Desktop im Grunde genommen. Das ist halt so geplant. Was jetzt KDE speziell angeht, soll Wayland in KDE eben auch als vollständiger Compositing-Server quasi verwendet werden und für die Darstellung verwendet werden. Auch, ich habe ja gesagt, Plasma Desktop, Plasma Workspace, das soll alles mit eben Wayland funktionieren. Martin Gräslin geht es ja so weit und sagt auch schon im Golem-Interview, dass dies auch der Hauptgrund ist für Wayland, denn ein Nicht-Compositing-Desktop ist in Wayland gar nicht vorgesehen. Das heißt, es wird nur mit Wayland nur Compositing-Desktop geben. Und dies macht natürlich Sinn dadurch, dass eben man Wayland komplett neu programmiert hat und dann die ganzen Beschränkungen oder die Sachen, die man heutzutage in X11 indirekt ausführen muss, im Grunde genommen, weil das halt der X11-Weg ist, dass man das in Wayland direkt machen kann und dadurch natürlich die Leistung auch auf schwächeren Hardware-Sachen, schwächeren Grafikkarten deutlich steigern kann und so, dass dann fast jeder Desktop dann die Möglichkeit besitzt, dann in Compositing zu rendern, im Grunde genommen ohne hohe Geschwindigkeitseinbußen zu befürchten oder natürlich auch ohne Probleme zu befürchten, denn der direkte Weg mit der Grafikkarte, mit der Hardware zu kommunizieren, ist natürlich meistens der etwas bessere als der indirekte Weg, der dann meist zu Problemen führen kann und der indirekte Weg sagt es ja schon, indirekt. Das heißt, da gibt es mehrere kleine verschiedene Wege, die dann zum Ziel führen. Und da kann natürlich auf einem dieser kleinen Wege ein Fehler auftreten und der kann natürlich große Auswirkungen haben. Das hat man bei dem direkten Weg nicht so direkt, beziehungsweise man kann die Auswirkungen dann doch relativ schnell stoppen bzw. fixen in dem Sinne. Trotzdem bleibt bei der Geschichte aus meiner Seite irgendwie so, wenn man dran denkt, dass vor ein paar KDE-Versionen, ich glaube immer noch bei KDE 4.7 immer noch zum Teil geblacklistete Grafikkartentreiber oder Grafikkarten im Grunde genommen, nicht nur in KDE, sondern auch Compass, Unity und Gnome Shell gibt es halt immer noch diese geblacklisteten Grafikkartentreiber und so weiter und so fort, die halt eben nicht funktionieren mit diesem Compositing. Das lässt so ein bisschen faden Beigeschmack, dass halt nicht jede Hardware da richtig mit funktioniert. Und ob das bis Wayland dann mit den Grafikkartentreibern und so weiter dann funktioniert, müssen wir mal schauen. Es ist allerdings noch genügend Zeit, um die ganzen Anwendungen zu Wayland zu portieren. Und wie gesagt, Wayland wird halt nicht komplett X11 ablösen können, wird es sowieso aus technischer Sicht nicht machen können, weil es halt nicht alle Features von X11 übernehmen wird, sondern es wird halt nur die Features übernehmen, die halt für diesen Standard-Benutzer-Desktop wichtig sind, übernehmen. Das heißt, X11 wird weiterhin wahrscheinlich auch in großen Firmen, die eben auf diese Netzwerktransparenz oder die Netzwerkfunktion von X11 setzen, weiterhin noch eingesetzt werden. Vielleicht als Ergänzung zu Wayland, der dann als Standard-Server fungiert für Grafik. Das weiß ich jetzt noch nicht. Allerdings ist das halt so der Weg, den Wayland wahrscheinlich gehen wird in der Linux-Welt. Dann natürlich auch interessant, wie wird das denn weitergehen mit BSDs oder anderen Unix-Systemen? Werden die dann Wayland auch adaptieren oder eher nicht? Da ist ja immer noch man könnte es sagen, Fog of War, bei Spielen nennt man das Fog of War, also man weiß da überhaupt noch nichts, da hat sich glaube ich noch keiner zu geäußert. Ich bin da eher noch was skeptisch, weil man hat dann doch, wenn es darum geht, Linux-Sachen zu übernehmen in BSD und so weiter, immer noch Vorbehalte und macht das nicht so ohne weiteres. Wayland soll dann auch schon bereits in der nächsten KDE 4.8er Version als Developer Preview enthalten sein. Das heißt, man soll da schon die Möglichkeit haben, einige Wayland-Fensterchen, einige Wayland-Programme ausführen zu können und in Qwin dann in Kwin zu benutzen. Und dann in späteren Versionen, also KDE 4.9 oder auch dann 5.0, soll dann halt Wayland auch als Standard mit zu X11 eingesetzt werden können. Das heißt, dass dann auch die Leute, die jetzt eben BSD-Systeme, die jetzt Wayland zum Beispiel noch nicht haben, werden dann weiterhin mit X11 ihr KDE ausführen können und alle anderen dann natürlich die Linux haben und die Wayland schon einsetzen wollen, haben dann die Möglichkeit, dann auch auf Wayland zu setzen. Das heißt, die Modularität, die hat ja KDE bereits bewiesen mit den verschiedenen Network Manager, Backends, die es hat, oder dem ganzen Solid-System im Grunde genommen, das es halt ermöglicht, Hardware zu abstrahieren und dann in dem Fall auch so ein Compositing X11/Wayland, das auch zu abstrahieren und dann das Richtige auszuwählen für die richtige Plattform. Das geht halt eben auch. Wayland, ein sehr, sehr interessantes Produkt, die Integration in Kwin auf dem Weg zur Integration in Kwin, so habe ich es genannt, da gibt es eben auch dieses Videochen mit dem Interview von Golem, das werde ich euch natürlich auch verlinken, dann habt ihr die Möglichkeit noch einmal euch das Ganze vom Hauptentwickler selber anzuhören, wie weit es mit der Wayland-Integration aussieht.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, nach diesem Desktop Summit, quasi den ersten zwei Themen dieser Desktop Summit, die ich mir rausgesucht habe, habe ich etwas ganz, ganz Spezielles für euch auch rausgesucht, nämlich in dieser Woche feiert der Personal Computer 30 Jahre. Das heißt, wir haben ein Jubiläum zu feiern, 30 Jahre Personal Computer. Heutzutage ist der Begriff eher selten benutzt. Man benutzt eher die Abkürzung, nämlich PC. Und da ist halt auch der Computer eher bekannt für, durch die Abkürzung PC. Und IBM hat vor rund 30 Jahren quasi mit diesem Personal Computer eine kleine Revolution gestartet. Und ohne diese Revolution hätten wir heute nicht, wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht in dieser großen Anzahl, die PCs auf unseren Schreibtischen und vor allen Dingen auch nicht diesen Begriff PC. Es hat damals angefangen mit dem sogenannten PC, also dem Personal Computer 5150. Das ist quasi der Vater aller PCs. Und der kam bereits damals in einem Format, wie man es heute eigentlich auch schon gewohnt, immer noch gewohnt ist, mit einem Gehäuse. Damals halt eben noch ein Desktop-Gehäuse, auf dem man halt eben einen Monitor stellte. Und so wie eine Tastatur daher. Heutzutage kommt noch eine Maus daher, eventuell noch einen Drucker und so weiter und so fort. Das kann man, konnte man bereits damals auch für den 5150 sich besorgen. Und das Besondere an dem 5150, oder was war da eigentlich so besonders? Weil in Sachen Technik, glaube ich, da kann es nicht liegen, dass es irgendwie besonders war. Denn ähnliche, sogar technisch bessere Produkte oder Geräte gab es ja damals auch schon von Apple. Den Lisa, glaube ich, der kam da raus. Den Macintosh, der kam ja dann auch irgendwo, ja, das war dann viel später. Aber Atari, Commodore, die hatten bereits auch solche, ja, Personal Computer im Grunde genommen, die nannten sie eben ein bisschen anders, aber das waren halt auch eben Schreibtisch-PCs oder Schreibtisch-Computer, sagen wir es so. Ihr seht, dieser Begriff PC hat sich so eingeprägt, und dass da eigentlich von IBM stammt, das war mir auch nicht so klar. Im Grunde genommen ist das Besondere von diesem PC, von diesem IBM 5150, die Herstellungstechnik, die IBM dort angewandt hat. Denn IBM hat nicht eigene Komponenten eingebaut, sondern sie hat sich, weil eben die anderen schon so weit waren, Apple, Atari, Commodore und so weiter, die hatten alle schon solche Geräte, musste IBM schnell nachziehen, dachten sie sich, und haben dann nicht eigene Komponenten entwickelt und eingebaut, sondern einfach Fremdfirmen genutzt und deren Produkte genutzt und einfach dann das Ganze zusammengebaut zu ihrem IBM PC. Also ein Computer mit Bauteilen von der Stange im Grunde genommen, also von verschiedenen Herstellern einfach das genommen, gegrabt und dann, würde man heute sagen, und dann einfach assembliert, zusammengebaut und geshippt, also verkauft im Grunde genommen. Interessant ist auch, dass IBM damals ursprünglich vorgesehen hat, das CPM-System, das ist so eine Art DOS-System, für die Leute, die es nicht mehr kennen, zu benutzen bzw. zu lizenzieren. Jedoch haben sie dann nach Zögern der Herstellerfirma, das war damals Digital Research, sich doch nochmal umgeschaut und haben dann die kleine Firma gefunden, die sich Microsoft nannte, und haben dann das Betriebssystem von Microsoft lizenziert, was Microsoft damals noch nicht mal hatte, noch nicht mal angefangen hat zu programmieren, noch nicht mal in Planung hatte oder sowas, sondern die sind einfach an IBM irgendwie herangetreten und sagten, ja, wir machen das, wir haben hier so ein System. In Wirklichkeit hatten sie gar nichts, sind dann erst losgezogen nach dem Gespräch mit IBM und sagten erstmal IBM, ja, wir kriegen das in so und so vielen Tagen fertig, sind dann erst losgezogen, haben sich umgeschaut und haben dann bei einem, ja, ich glaube, noch kleineren Unternehmen, bei einem Ein-Mann-Entwickler oder sowas, haben sich dann dort ein System gekauft. Das nannte sich irgendwas mit DOS. Ich habe den Namen auch schon vergessen. Das war so ein CPM-Klon im Grunde genommen. Und haben sich dort ein DOS-System geholt und haben das dann ein bisschen weiterentwickelt, haben ihr Branding drauf getan und haben das dann weiter lizenziert an IBM. Und haben dann natürlich auch dadurch Geschäfte gemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen für jede Lizenz, für jeden PC, der verkauft wird, wollen wir die Lizenzgebühren kassieren. Und das war dann halt auch der Start des Erfolges von Microsoft, weil das haben sie dann weitergemacht mit IBM, später dann mit Intel, von DOS dann eben zu Windows und so weiter und so fort, und haben es dann geschafft, ganz, ganz groß zu werden in der Computerbranche, dass sie halt eben mit dieser spannenden Taktik auf die Idee gekommen sind. Und Pionier ist hier, muss man ganz ehrlich sagen, IBM, die ja letzten Endes dieses Konzept des Einkaufens von Teilen, das waren ja einmal zum einen Hardware-Teile, dann aber auch später Software-Teile, und das dann später Zusammenbauen, das Assemblieren von den verschiedenen Teilen, dass das eben die goldene Idee war. Dann natürlich auch dann mit der Möglichkeit, dass man es nicht verboten hat, dass andere Hersteller herkommen und deren PCs im Grunde genommen nachbauen. Das heißt, die gleiche Hardware von den gleichen, ja, Herstellern im Grunde genommen kaufen und dann eigene PCs bauen im Grunde genommen. Das war halt eben das, was IBM da ermöglicht hat, und das ist das, was dann den Boom, die Innovationen ausgelöst hat in der PC-Markt, im PC-Markt selber. Und da zeigt sich schon mal, dass Vielfalt und ein gesunder Konkurrenzkampf im Grunde genommen Innovationen fördert. Und dass sowas auch in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Nachfolger der PCs denke, wird in dem ZDNet-Artikel, den ich euch verlinken will, der das sehr gut beschreibt, diese 30 Jahre PC-Revolution von gestartet von IBM im Grunde genommen, wird dann auch dort beschrieben, dass einer der Entwickler, der bei IBM gearbeitet hat, heutzutage eigentlich keinen PC mehr einsetzt, sondern nur noch, also keinen herkömmlichen Desktop mehr einsetzt, auch keinen Laptop, sondern auf den Tablet quasi umgestiegen ist. Tablet-PC heißt er ja auch im Grunde genommen immer noch. Also auf ein Tablet umgestiegen ist. Und diese Tablets sind ja dann quasi im Grunde genommen die Nachfolger. Und des PCs, so würde man das quasi sagen, heutzutage würde ich auch fast schon so behaupten, auch wenn viele Sachen natürlich mit so einem Tablet nicht möglich sind. Aber das meiste, das, was damals halt eben auch die meisten Leute machen wollten, waren halt einfache Dinge mit dem Computer. Der Computer kann heute viel, viel mehr Sachen machen, als das, was die Leute sich damals gewünscht haben, was er machen kann. Und das, was die Leute sich heute wünschen, was sie machen möchten mit so einem Computer im Grunde genommen, ist das halt, was so ein Tablet, ja, Tablet-PC im Grunde genommen auch kann zu 99%. Und die 1%, die man dann vielleicht mit einem normalen Computer machen möchte, das erreicht heute oder das ermöglicht heute auch ein ganz normaler Laptop, sodass langsam die Desktop-PCs wahrscheinlich aussterben werden. Komplett nicht, aber so langsam neigen sie sich dem Ende zu. Es wird immer mehr mobile Geräte geben, Laptops, es wird Tablets geben, es wird versucht, das sieht man jetzt gerade mit Android-Tablets, die jetzt auch schon die ersten Versuche starten, Hybride zu erstellen, also etwas, was man als Tablet benutzen kann und dann allerdings auch mit einer echten Tastatur auch als einen ganz normalen Laptop benutzen kann. Das ist halt so das, was wahrscheinlich die Zukunftsmusik sein wird, eben solche Tablets. Und da hat man, glaube ich, damals, als man diesen PC rausgebracht hat, als IBM den rausgebracht hat, nicht dran gedacht. Aber es zeigt sich, dass halt eben dieses Konzept der, ja, der Konkurrenz, dass dies sehr, sehr viel in der Technikwelt bringt. Und jetzt drifte ich so ein bisschen ab vom Technischen weg zum Philosophischen, würde ich mal fast sagen. Es macht dann doch schon Sinn, dass wir auch in Sachen Tablet-Markt mehr Konkurrenz haben, neben Apple und neben, ja, vielleicht jetzt HP mit ihrem Tablet im Grunde genommen, dass jetzt auch mehr Android-Gerät rauskommen, dass eventuell dann auch noch ein paar andere Hersteller daherkommen, BlackBerry zum Beispiel, und auch Tablets erstellen. Das Ganze, das kann den ganzen Tablet-Markt aufwühlen, das kann zu mehr Innovationen führen. Es führt dann vielleicht irgendwann mal auch zu geringeren Preisen, weil heutzutage sind ja die Tablets, gerade Android-Tablets, dann doch schon ja sehr, sehr preislich, sehr, sehr hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Und hoffen wir mal, dass wir in den nächsten 30 Jahren in den nächsten 30 Jahren, dass ich dann einen kleinen Bericht machen kann über Tablets im Grunde genommen und die ersten Tablet-PCs, die es gab, und hoffen wir mal, dass dann zum 60-Jährigen der IBM-PC nicht in Vergessenheit gerät und nicht irgendwo ein PC im Museum als Museumsstück da irgendwie ausgestellt wird, sondern dass es das dann auch noch weiterhin gibt in ein oder anderen Form. Und ja, das war's im Grunde genommen. Herzlichen Glückwunsch IBM und der IBM PC 5150, 30 Jahre alt. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, gutes Schlusswort für diesen TechView Podcast. Ich habe mich wieder mal bemüht, paar technische Themen rauszugreifen, muss dann kurz noch was in eigener Sache erwähnen. Da gab es einen Kommentar auf Radio Tux, da hat sich einer beschwert über meinen letzten TechView-Podcast. Es gibt auch ein paar andere Kommentare per E-Mail, wo sehr, sehr viele, sehr, sehr gutes Feedback und sehr, sehr positives Feedback über die Urlaubsfolgen dann doch noch kam. Und ja, ich war dort doch recht erstaunt, dass das relativ gut ankam. Also so eine monotone Sendung, Ein-Thema-Sendung im Grunde genommen etwas kürzer als die normalen Sendungen. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich versuche jetzt mal die Themen auch etwas zu kürzen. Gerade was die Audiofolge angeht, wenn es so in technische Details hineingeht, werde ich sicherlich auch noch einiges machen. Und wenn es dann allerdings zu technisch wird, werde ich vielleicht auch ein paar Videofolgen machen, wo das Ganze dann noch per Grafik oder mit anderen visuellen Hilfsmitteln dann ein wenig ja, besser aufbereitet wird, um es besser erklären zu können. Da gibt es ja einige spannende Entwicklungen, die wir jetzt in der nächsten Zeit sehen werden. Und ich glaube auch zur Desktop Summit 2011, da wird es ja auch einige Sachen noch geben, die dann in Form von ja, kleinen Recordings dann aufgearbeitet werden von mir und die ich dann an euch auch präsentieren kann. Ob das schon nächste Woche sein wird, das werden wir mal schauen. Auf jeden Fall gibt es da sicherlich auch einige Sachen, die ich machen werde. Noch konkret zum Kommentar, der so ein bisschen was negativ war, um eine Antwort zu geben. Da hat sich einer ein bisschen was darüber aufgeregt, dass es halt zu viel Netzpolitik in dieser Folge gab. Das war die letzte Folge. Das war ganz einfach auch bewusst so gewollt, weil es eben eine Netzpolitik-Sondersendung war, dass halt eben mehr über Netzpolitik geredet wird. Dass da irgendwie beleidigend oder sowas geredet wurde, das war in keinster Weise so gewollt, sagen wir mal so. Sondern das war halt einfach ganz natürlich das Äußern meiner Meinung und natürlich sind das Themen, die ein bisschen was aufregen und da habe ich natürlich ein bisschen auch Dampf abgelassen und ich glaube, das gehört dazu. Viele haben mir da eine E-Mail drüber geschrieben, dass sie das lustig und witzig finden. Ich würde das auch eher mit einem lustigen und witzigen etwas sehen, neben dem informativen, dass halt eben solche Sachen gesagt werden. Dann versuche ich das natürlich ein bisschen so aufzubereiten, dass die Themen so ein bisschen nicht allzu spröde und ernst und schwarzmalerisch irgendwie dargestellt werden, sondern dass man das versucht so ein bisschen mit einer würzigen Kritik im Grunde genommen ein bisschen witziger zu machen, als es im Grunde genommen ist oder ein bisschen aufzulockern, um zu sehen halt, wie blöd das im Grunde genommen eigentlich alles ist. Und das möchte ich eigentlich im Grunde genommen nur dazu sagen, zu dieser einen Kritik. Ansonsten freue ich mich natürlich immer wieder über Feedback. Und werde das sicherlich jetzt auch, wenn es gerade auch in dieser recht harschen Kritik, die da kam, werde das sicherlich auch aufgreifen und werde dann natürlich auch einige Antworten dazu geben, falls ihr dann doch gewillt seid, diese Antworten auch zu hören, dann werde ich das natürlich dann auch machen. So, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.